Amen. Liebe Gemeinde, noch nie haben sich Menschen weiter von der Erde entfernt als in der letzten Woche. Fast 407.000 Kilometer flog die Artemis II ins All hinein bis hinter den Mond. Das ist, als würde man 10-mal die Erde umrunden. Oder als wären wir als Familie im Urlaub nicht einmal, sondern 1.000-mal nach Ameland und wieder zurückgefahren. Die Entfernung zum Mars beträgt 56 Millionen Kilometer, also noch einmal 100-mal so viel wie die Entfernung bis hinter den Mond. Und das ist nur die Entfernung zu unserem Nachbarplaneten. Im Sonnensystem ist das natürlich ein Katzensprung. Der äußerste Gürtel unseres Sonnensystems, in dem sich noch Objekte wie zum Beispiel der Zwergplanet Pluto befinden, die auch noch um die Sonne kreisen, der ist 7 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Da kann man schon wirklich oft nach Ameland fahren und wieder zurück. Und wenn du dann in einer dunklen Nacht bei guter Sicht zu den Sternen schaust, jeder Stern ist für sich eine Sonne, viele davon mit einem eigenen Sonnensystem. Was geht dir dann durch den Kopf? Alle diese Sterne haben ihren Platz. Wenn man sie von der Erde aus beobachtet, dann folgen sie alle ihrer jeweiligen Ordnung und das sehr genau. Was hat Gott geritten, dass er so etwas erschaffen hat? Und was ist der Mensch, dass Gott uns, dich und mich, uns in diesem gigantischen All sieht, das ihn bewegt, was wir erleben, das sein Herz an uns hängt, wie wir es gerade bei der Segnung der Kinder erlebt haben. Manchmal muss ich mir das vor Augen halten, wie groß die Welt ist. Und das hat Gott alles geschaffen. Und wie groß Gott dann ist und wie klein dagegen meine täglichen Sorgen und Probleme sind. Ich lese Verse aus dem Buch Jesaja, aus dem 40. Kapitel. Das ist der Teil eines Gedichtes, das in diesem Teil zu Beginn auch über das Heer der Sterne nachsinnt und schließlich bei den Flügeln von Adlern endet. Jesaja 40, Abvers 26. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde und matt. Sein Verstand ist unaufforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Aufgewühlte Zeiten lassen auch den Glauben nicht so, wie er war. Davon weiß Israel ein Lied zu singen. Und nicht nur eins, sie singen sehr, sehr viele Lieder davon. Und manchmal ist ihnen das Singen auch ganz vergangen. Viele der Psalmen des Alten Testaments stammen aus aufgewühlten Zeiten. Und auch diese Verse aus dem Buch Jesaja stammen aus aufgewühlten Zeiten. 597 vor Christus unterwerfen die Babylonier Juda. Nachdem sich Juda noch einmal zur Wehr setzt, werden 11 Jahre später Jerusalem und der schöne Tempel zerstört. Ein Teil der Bevölkerung, die Oberschicht, vor allem Beamte, die Priesterschaft, die werden nach Babylon entführt. Juda soll wirklich jetzt seiner letzten Kraft beraubt werden. Jetzt beginnen Jahrzehnte, in denen sich die Menschen fragen, Ist das ein Scheitern unseres Gottes? Ist er zu schwach? Oder ist das sein machtvolles Gericht wegen der sozialen Ungerechtigkeit, die wir unter uns duldeten? Je länger die Menschen im babylonischen Reich leben, desto mehr dürfte sich ihre Einschätzung dem Ersten zuneigen. Ihr Gott ist einfach zu schwach, zu klein, zu unbedeutend, um es mit den großen babylonischen Göttern aufzunehmen. Zu beeindruckend ist die Verehrung des Gottes Marduk mit seiner Pracht und den gewaltigen Tempelanlagen. Zu viel wissen die Babylonier über die Erde, über die Sterne, über das All. Was die nicht wissen, das weiß niemand. Wie prächtig erstrahlt dieses Reich und sein Kult. Wie viel haben diese Leute entdeckt und erforscht. Da können einem Zweifel kommen an dem, was man bis dahin glaubte und für wahr hielt. Als sich dann 555 vor Christus, also noch einmal 30 Jahre später, Nabonid in Babylon an die Macht putscht, kommt in dieses Gefüge Bewegung. Nabonid lässt das Neujahrsfest von Marduk ausfallen, von diesem großartigen, prächtigen Gott. Er erklärt den Mondgott Sin zur höchsten Göttergestalt. Babylon fällt in eine Religionskrise. Marduks Herrlichkeit und Macht erstrahlt nicht mehr konkurrenzlos. Und als dann auch noch der persische König Kyros erstarkt, da fassen die Judäer Hoffnung. Wird jetzt alles anders? Wendet sich jetzt endlich wieder das Blatt? Ergreift unser Gott, der Herr, in diesen Jahren wieder die Initiative? Lässt er sein Volk als Licht für die Völker erstrahlen? Ist das die große Stunde, in der Perser und Babylonier die Macht des einzigen Gottes anerkennen werden? Die Kapitel Jesaja 41 bis 48 zeugen von dieser großartigen Hoffnung. Der Herr ist nicht nur ein Gott unter vielen, er ist der einzige Gott, er allein leitet die Geschichte. Der Perserkönig Kyros unterwirft Babylon. Er wird dabei von der babylonischen Priesterschaft unterstützt. Sie wollen sich jetzt endlich dieses ungeliebten Königs entledigen, der die Verehrung Marduks verboten hat. Kyros führt die Religionsfreiheit ein, Marduk darf wieder als höchster Gott verehrt werden. Und immerhin, auch die Judäer dürfen ihren Herrn wieder verehren. Sie werden sogar dazu ermutigt. Aber ihre Hoffnungen erfüllen sich nur zum Teil. Der Großkönig Kyros bekehrt sich nicht zu Jahwe. Er baut Israel nicht goldene Brücken in eine neue Zukunft. Israel erstrahlt nicht als Licht für die Völker. Mit Kyros hat sich zwar vieles gebessert, aber die grundlegende Wende, die bleibt aus. Es öffnet sich nicht die erhoffte strahlende Zukunft. Das sind bewegende und wechselhafte Jahre für Israel. Grundfesten werden erschüttert. Der Glaube erbebt. Alles muss neu gedacht werden. Was bleibt jetzt noch? Bleibt überhaupt noch etwas? Das geht nicht spurlos an den Menschen vorüber und das geht auch nicht spurlos an ihrem Glauben vorüber. Wenn da noch Glaube bleibt, dann ist das kaum mehr als ein glimmender Docht. Aber dieser glimmende Docht soll nicht erlöschen. So spricht Gott es in Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Gott hält diese Hoffnung am Glimmen. Er hat noch Pläne mit seinem Volk. Aufgewühlte Zeiten lassen den Glauben nicht so, wie er war. Manche Menschen wissen davon, ein Lied zu singen, und andere können im Moment gar nicht mehr singen, weil ihnen die Stimme versagt. So viel haben sie durchzumachen. Der Glaube wird müde, nicht mehr als ein glimmender Docht. Mein Weg ist Jahwe verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber, heißt es hier in diesen Versen. Mehr gibt es gerade nicht zu sagen. Aber immerhin bleiben noch diese klagenden Worte. Immerhin ringt der Mensch noch mit Gott. Er wendet sich noch nicht ab. Da glimmt noch etwas. Bloß nicht ausgehen lassen. Respekt vor diesen klagenden Worten. Worte mit mehr Glaubenskraft wären in diesem Moment unehrlich. Aber diese Worte bleiben in Kontakt. Sie lassen Gott nicht vom Haken, sondern halten sich an ihm fest. In solchen Worten wenden sich Menschen Gott zu, die ihm gerade nicht mehr als das sagen können, als das, was sie zu beklagen haben. Immerhin, sie reden mit Gott. Und auch das ist Ausdruck von Glauben. Dieses Gedicht aus Jesaja 40 hält den Glauben am Glimmen. Den Menschen, denen es kaum gelingt, ihre Zweifel in Worte zu fassen, wird zugesprochen: Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde erschaffen hat, der wird nicht müde und matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Der Glaube mag klein, schwach und angefochten sein, aber es ist immer noch der Glaube an einen großen Gott, der das alles hier erschaffen hat. Ein kleiner Glaube, aber an einen großen Gott. In den folgenden Jahren kehren Judäa in ihre Heimat zurück. Babylon war faszinierend, auch der Götterkult hat beeindruckt, aber Juda ist immer noch ihre Heimat, immer noch glauben sie an denselben Gott, Jahwe den Herrn. Doch ihr Glaube ist nicht mehr derselbe wie vorher. Aufgewühlte Zeiten lassen den Glauben nicht so, wie er war. Er verliert an Unschuld, an Naivität. Aus voller Brust dröhnten ihre Lieder über Jahwe, der der Gott seines Volkes ist und der immer für sein Gott erfolgreich streitet. Aber nicht alle diese Lieder haben Gott auch gefallen. Da muss der Prophet Amos auch mal mit harten Worten dazwischen gehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht mehr hören, heißt es in Amos 5, Vers 23. Vor allem die Lieder haben Gott nicht gefallen, die mit zu viel Überzeugung vorgetragen wurden, ohne eine gewisse Selbstkritik und ohne jeden Zweifel an den eigenen fragwürdigen Überzeugungen. Aufgewühlte Zeiten lassen den Glauben nicht so, wie er war. Er ist vielleicht nicht mehr so fest, nicht mehr so von sich selbst überzeugt. Er kennt Schwächen, Fehler und Zweifel. Und das kostet Kraft, das kann ermüden. Naiver Glaube, der davon nichts weiß, der fühlt sich stärker. Aber der Glaube, der durch aufgewühlte Zeiten gegangen ist, ist tiefer. Er hat sich bewährt. Er ist erprobt. Er ist weniger vollmundig, aber er trägt. Und es kann sein, im Ernstfall verleiht er sogar Flügel. In manchen Zeiten rüttelt es am Glauben. Man kann den Eindruck bekommen, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Was kann da denn noch übrig bleiben? Man kann versuchen, dann immer und immer wieder die gleichen Lieder zu singen und immer wieder das gleiche Bekenntnis zu sprechen, die gleichen Formeln, die gleichen Sätze, als würde die Realität eine andere, wenn man sie aussperrt. Und als würde das, was man immer und immer wieder wiederholt, allein dadurch, dass man es wiederholt, irgendwann zur Wirklichkeit. Aber vielleicht passen Lieder und Bekenntnis von gestern heute nicht mehr. Und das kann sein. Aufgewühlte Zeiten lassen den Glauben nicht so, wie er war. Und dann kostet es Mut, neue Lieder zu singen. Lieder, die anders sind. Lieder, die den Glauben in anderen Worten zum Ausdruck bringen. Worte, die zu den Erfahrungen passen. Glaube darf ins Zweifeln kommen. Glaube verändert sich. Das haben die Menschen in Juda erlebt. Singt dem Herrn ein neues Lied, haben sie in diesen Jahren gesungen. Denn die Lieder von früher, die passten nicht mehr. Sie brauchten neue Lieder. Und genau diese Erfahrungen haben den jüdischen Glauben, die Texte des Ersten Testaments und damit auch unseren christlichen Glauben besonders geprägt. Auch wenn der Glaube ins Zweifeln kommt, sich verändert, sich nicht mehr so stark anfühlt, es ist immer noch der Glaube an einen großen Gott. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat das alles geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Das All ist so unglaublich riesig, die Zahl der Sterne unzählbar und jeder Stern für sich ist eine Sonne. Und viele von denen haben ein eigenes Sonnensystem um sich. Und auch wenn der Glaube schwach ist, er hält sich an einen starken Gott, den Gott, der das alles geschaffen und geordnet hat und in seiner Hand hält. Mut auch zum schwachen Glauben. Manchmal muss man sich entscheiden, dass man daran festhält und dass man mit Gott im Gespräch bleibt. Das ist ein Wagnis. Aber auch wenn der Glaube nicht viel mehr ist als ein glimmender Docht, dann wage es, dich auf diesen glimmenden Docht zu verlassen. Denn Gott verachtet den glimmenden Docht nicht. Im Gegenteil, er verspricht, dass er ihn nicht ausgehen lässt. Und dann bekommen die, die auf den Herrn hoffen, auch wieder neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler, sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde. Denn sie hoffen auf den Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Amen.